Wir sammeln ja eigentlich normalerweise für Pennies und ich werde einfach mal den Korb umgeben, weil meine Frau mir das befohlen hat. Jetzt kriege ich wieder Ärger. Ihr kennt meine Frau nicht. Lacht nicht so. Ich finde es immer gut, dass wir hier für Pennies beten, überhaupt für Missionare beten, weil ich denke immer wieder, dass wir oft dran denken müssen, wie es denen wirklich da draußen geht. Ich meine, wir haben ja zu Hause das immer ganz nah mit unserem Sohn, erleben dann die Höhen und Tiefen und auch gerade die Einsamkeit, durch die er auch oftmals geht. So, und dann ist man so froh, dass man in dem Fall eben so Internet hat, wo man mal kurz miteinander reden kann oder in Verbindung ist, wo man auch miteinander beten kann. Das ist ganz toll. Und ich denke, diese Verantwortung, die wir einfach auch haben, füreinander zu beten, das ist ja das, was die Bibel auch immer wieder sagt. Und ich denke immer wieder, dass wir mit vielen Aussagen, die die Bibel macht, die uns eigentlich auch herausfordert, Dinge zu tun, haben wir oft unsere Schwierigkeiten. Und klar ist der Alltag da und der Alltag zermürbt auch sehr häufig, aber auf der anderen Seite ist auch Gott da, der uns hilft, den Alltag wirklich auch zu durchstehen und zu überstehen und zu überwinden. Und das ist echt eine ganz schön wichtige Sache, dass wir das in Erinnerung haben. Okay, 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 17. Denn ist die Zeit da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes, wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, das Evangelium zu glauben? Ist die Zeit da, dass das Gericht beginnt im Haus Gottes? Wir haben darüber geredet, gerade auch in der Einführung und auch neulich, in welcher Situation Petrus diesen Brief schreibt. Die Christen sind eigentlich bis dahin nicht so riesengroß in Erscheinung getreten. Sie waren eigentlich unter dem Judentum und da war das auch ganz okay. Aber jetzt so langsam entstand etwas, wo sie anfingen, noch mehr zu evangelisieren, wo sie auch radikaler geworden sind und wo sie quasi aus dem Schatten des Judentums eigentlich rauskamen und zu einer eigenen Gruppe geworden sind. Und eigentlich hat die römische Regierung in der damaligen Zeit auch in ihren besetzten Ländern nicht so stark in die Religion eingegriffen, wenn die Religion sich gut oder ruhig verhalten hat. Da, wo es natürlich Aufruhr gegeben hat, da sind sie natürlich auch mitgezogen und gegen angegangen. Aber eigentlich lebten die Christen bis kurz vor diesem Brand in Rom eigentlich in Ruhe. Sie lebten ihr Leben, sie konnten das tun, was sie wollten, sie evangelisierten, sie gingen ihrer Arbeit nach, das war überhaupt kein Problem. Und dann haben wir ja unseren Freund Nero, der Inspiration brauchte für irgendetwas und steckte dann einfach die Stadt an. Und er merkte plötzlich, dass der Wind innerhalb des Parlaments, innerhalb der Regierung, innerhalb auch seiner Freundschaften gegen ihn plötzlich war. Und ruckartig brachte er das Gerücht auf, dass die Christen die Stadt angezündet haben. Und somit entstand eine der größten Christenverfolgungen eigentlich, die es in der damaligen Zeit auch eigentlich bis heute gegeben hat. Auf eine brutale Art und Weise sind die Geschwister damals hingemetzelt worden. Und in dieser Situation ist nun Petrus. Er ist da und schreibt diesen Geschwistern einen Brief. Und ich kann mir echt vorstellen, dass er es nicht leicht hatte, sich hinzusetzen und zu schreiben, sondern wenn man sich so, ich meine, heute hat man das ja nicht mehr. Ich finde das eigentlich schade. Ich schreibe eigentlich gerne Briefe. Ich mache das heute noch, so auch so Karten. Ich schreibe das gerne, mich hinzusetzen und wirklich zu überlegen, was will ich dem anderen schreiben? Was möchte ich ihm eigentlich mitteilen? Wenn du so ein E-Mail kriegst, dann bist du eigentlich immer dabei zu überlegen, okay, so schnell wie möglich wieder antworten, weil der will ja eine Antwort haben. Und dann überlegst du nicht, dann schreibst du dann da rein. Und ich meine, das Deutsch, was da heutzutage rauskommt, ist ja auch immer so sehr speziell. Obwohl, was sag ich? Ne? Ich kann es ja auch nicht richtig, aber egal. Aber man nimmt sich keine Zeit mehr eigentlich für den anderen. Das ist das Problem. Man nimmt sich keine Zeit mehr, für den anderen darüber nachzudenken, in was für einer Situation ist er, was braucht er. Vielleicht braucht er nicht eine schnelle Antwort, sondern er braucht eine Antwort, wo er einfach fühlt, ich bin angenommen. Der andere da auf der anderen Seite macht sich Gedanken um mich. Ich bin es ihm wert, dass er sich hinsetzt, eine Stunde oder noch länger einen Brief schreibt, überlegt, was er tut, ihn losschickt. Und in so einem Brief, empfinde ich es häufig, ist oft viel mehr Wärme auch drin, als in so einem E-Mail, was ich kriege. Das ist oft der Unterschied. Und ich möchte eigentlich dazu ermutigen, wieder anzufangen, Briefe zu schreiben. Das ist echt eine schöne Sache. Und ich freue mich immer, wenn ich Briefe kriege. Also nicht Rechnungen, aber Briefe. Und es ist wirklich eine Wärme. Und was Petrus hier macht, ist, er kommt zu den Leuten und sagt, Leute, ich weiß, was es bedeutet, unter Druck zu stehen. Ich habe das auch in meinem Leben erlebt, mehr als einmal. Und er kommt dann nicht von oben herab und sagt, naja, ne, ihr müsst erstmal, ne, wo ich und so, sondern nein, ich verstehe euch und ich möchte euch ermutigen, einfach mit Gott weiterzugehen. Und das ist ja das, was die Bibel auch immer wieder, was die Briefe macht, was Paulus, was Petrus, was die anderen Briefeschreiber eben haben. Es geht auf der einen Seite oftmals um Ermahnung, ja klar, aber eigentlich geht es darum, mach weiter, halte durch. Und klar, ne, hier ist eine starke Verfolgung, hier fürchten unsere Geschwister damals in Rom um ihr Leben. Du kannst sagen, naja, ich habe keine Verfolgung. Aber wenn du in dein Leben hineinguckst und mal überlegst, wie groß manchmal deine Anfechtungen sind, wie stark die manchmal sind und wie oft du eigentlich dabei bist, oft ja, die Flinte eigentlich ins Korn werfen zu wollen, weil du denkst, ich komme da nicht mehr durch. Wenn du so richtige Tiefen erlebst in deinem Leben, die so die Fundamente deines Glaubens auseinanderrütteln. Ich habe das oft in meinem Leben gehabt. Ich sehne mich nicht danach, auf keinen Fall. Aber was es gebracht hat in meinem Leben war, dass Gott Fundament gebaut hat in diesen Zeiten. Und ich, Leute, es war manchmal so, ich habe keinen Bock mehr gehabt, überhaupt irgendjemanden zu sehen. Ich habe mich gezwungen, in die Gemeinde zu gehen. Ich muss ja, ich bin ja Ältester. Ich muss da ja hingehen. Ich bin ja Hauskreisleiter. Ich muss da ja hingehen. Aber Bock habe ich nicht. Und ich habe in meiner stillen Zeit mit Gott gekämpft und habe gesagt, manchmal habe ich da gestanden und gesagt, Gott, warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Ich ertrage es nicht mehr. Ich komme damit nicht mehr klar. Und ich musste oft an Hiob denken, ne, der da in seinem Ascherhaufen sitzt und sich mit Scherben da gekratzt hat, weil es ihn so juckte, die ganzen Geschwüre und so. Ne? Und es gab keinen Grund. Er hat nichts getan. Und ich meine, das ist ja auch oftmals so in unserem Leben, wenn wir uns überprüfen und merken, dann hängt es nicht immer mit Sünde zusammen, die Tiefen, die wir durchleben. Sondern es ist einfach mal eine Sache, wo Gott uns wirklich prüft und zulässt. Es kommt nicht von ihr, er lässt es zu. Und hier ist auch diese Verfolgung, die hier passiert, das ist kein Gedanke Gottes gewesen. Er hat sie zugelassen. Das war der Teufel, der natürlich sein Ziel erreichen wollte, den Leib Christi zu zerreiben und kaputt zu machen. Das ist immer wieder der Ziel, den der Teufel hat, uns zu zerreiben und zu zerstreuen, kaputt zu machen, uns zu isolieren. Eine der größten Lügen, die der Teufel immer wieder bringt im Leben, ist, du ganz alleine hast das Problem, nur du. Und kein anderer hat das Problem. Und wenn du mit diesem Problem, was du da hast, zum anderen gehst, wird er nie wieder mit dir reden, nie wieder. Und du bist so verängstigt, dass du dich nicht traust, über das Problem zu reden. Und wenn du plötzlich mal den Mund aufmachst und drüber redest, dann wunderst dich plötzlich, dass der andere dir gegenüber ist und sagt, Junge, komm, lass uns beten. Habe ich auch durcherlebt. Immer und immer wieder. Versteht ihr? Gott ermutigt uns eigentlich, rauszukommen aus unserer Hütte. Nicht in unserem Senf, in unserem Ding, in dem wir rumbraten, rumsitzen, sondern rauszukommen und zu sagen, hier, komm, mach dich frei. Petrus sagt hier, das Gericht beginnt im eigenen Haus. Gott, auch wenn Gott Erweckung schenkt, Erweckung ist ja nicht eine Sache, die draußen für die Welt ist, sondern Erweckung ist ja eine Sache, die für die Gemeinde ist. Die Erweckung fängt hier in der Gemeinde an. Und dazu fängt erstmal auch eine Reinigung an. Was passiert denn durch Gericht? Durch Gericht passiert Reinigung. Petrus wusste ganz genau, wenn das Gericht hier losgeht, wenn die Verfolgung richtig losgeht, muss das Haus erstmal in Ordnung sein. Müssen die Leute erstmal klarstehen, wissen, woran sie glauben, wissen, wo sie stehen, wissen, wer sie sind, wo ihre Identität ist. Das war die Wichtigkeit einfach dabei, bevor diese ganze Verfolgung losging. Was macht denn dieses Gericht? Es reinigt. Es trennt auch die Spreu vom Weizen. Und du wirst merken, wessen Fundament wirklich auf Gott gebaut ist und wessen Fundament einfach auf Sand gebaut ist. Du merkst das dann. Und du kannst es erleben, dass es Menschen gibt, wo du dachtest, boah, der ist ja gut drauf. Mann, der geht voran. Der schleppt Leute mit. Wie der mit den Leuten redet. Was für eine Autorität er hat. Und plötzlich, nach ein paar Wochen, hat er nicht mehr gesehen. Ich bin jetzt ungefähr 33 Jahre hier in der Gemeinde und ich habe viele Leute zur Tür reingehen sehen und ich habe auch viele wieder rausgesehen und ganz, ganz viele gesehen, die nicht wiedergekommen sind, die aber wirklich feurig waren, wo du wirklich gedacht hast, das sind Männer, Frauen Gottes, die werden irgendwann richtig Bahn brechen. Die Wurzeln waren nicht tief. Denken wir an das Gleichnis vom Seemann. Einmal einfach ausgestreut auf Boden, wo es keine Frucht brachte. Einmal ausgestreut, wo ein bisschen was war. Aber wenn der Regen kommt, wäscht es wieder weg. Die Wurzeln sind nicht tief gegangen. Und das ist wichtig dabei, um einfach Prüfungen auch zu überstehen, dass unsere Wurzeln fest sind. Wo finden wir die Wurzeln? Wort Gottes. Das ist immer, es ist so einfach. Es ist wirklich so einfach. Ich habe immer gedacht früher, ja, irgendwo muss doch was ganz Besonderes draus sein. Vielleicht muss ich bestimmte Predigten hören von bestimmten Predigern. Und als ich dann später dann Englisch konnte, das hat mir dann Welten aufgemacht. Ich konnte dann ganz viel Predigten hören. Aber manchmal sitze ich da und denke, ich möchte eigentlich mal alles, was ich da so im Kopf habe, in den letzten 30 Jahren gelernt habe, mal zur Seite stellen und einfach bei Null mal wieder anfangen. Ich habe so viel gehört und ich habe ganz, ganz wenig von dem eigentlich praktiziert. Petrus schreibt hier aus Rom an die Gemeinde. Er sieht diese ganze Situation, die Lage, die einfach für ihn ja, komisch geworden ist. Der Wind fängt plötzlich an, ins Gesicht zu blasen. Und er steht da und er ermutigt einfach. Natürlich ist es keine Ermutigung, wenn er sagt, das Gericht beginnt im Haus Gottes. Das ist keine Ermutigung, das ist eher ein Schreck. Das kann eher abschrecken. Aber wie gesagt, wenn wir erleben wollen, dass Gott uns segnet, persönlich und als Gemeinde, wirst du sehen, dass du erstmal durchs Feuer gehst, dass Gott dich einfach auch klar machen muss, reinigen muss, säubern muss. Und es ist manchmal so, also zuerst fängt Gott an, die dicken Äste abzuschneiden, die im Wege stehen. Ich mache das immer ganz gerne. So, ich meine, jetzt ist ja, ziehen wir ja um, aber wir haben so einen Apfelbaum bei uns im Garten stehen. Und ich liebe das, alle 2 Jahre oder alle 3 Jahre diesen Apfelbaum zu beschneiden. Das macht mir richtig Spaß. So, ne? Das ist so ein Baum, der richtig so stark wächst. Ne? Und dann kommst du da rein und dann sind dann diese ganzen Äste so total durcheinander. Und, ne? Und dann gehe ich dann in den Apfelbaum rein mal so einen Nachmittag und dann schneide ich den wieder ab. Und dann sieht er richtig klein und wunderbar aus. So richtig so könntest du in die Tasche packen. Naja, das ist nicht, aber denke ich, eine gute Arbeit. Ne? Du siehst dann da, du hast wirklich körperlich gearbeitet und du siehst hinterher was. Und so stelle ich mir das auch oftmals vor, wenn Gott anfängt, mich zu beschneiden. Dann kommen dann manchmal auch dicke Äste runter, die einfach im Wege stehen und die Frucht, die eigentlich kommen soll, das Licht wegnimmt, wenn zu viel Laub dran ist. Also muss der dicke Ast auch darunter. Der muss weg, damit Licht durchscheinen kann. Und wenn du diese großen Äste abgeschnitten hast, bei denen du merkst, die müssen weg, fängt Gott bei den kleinen Ästen an. Und ich habe für mich in meinem Leben erlebt oder gemerkt, dass die kleinen Äste oftmals mehr wehtun als die großen. Die kleinen, die großen, die siehst du. Das kann jeder sehen, was da in deinem Leben nicht so ganz in Ordnung ist oder was da noch abgeschnitten werden muss. Aber die kleinen, die sieht man oft nicht. Und die tun manchmal weh. Aber Gott muss da ran und muss uns da befreien. Petrus hat selber in seinem Leben so eine Situation erlebt. Wenn wir so sein Leben mal so vorbeiziehen lassen, er war ja so der Jünger mit der großen Klappe, ne? Der war ja immer so vorne weg, der konnte das ja unwahrscheinlich gut, ne? Herr, ne, ich will auch auf dem Wasser gehen, komm, sag nur, und dann gehe ich sofort los, ne? Und dann voller Mut raus und auf das Wasser und anfangen zu marschieren und geht auf Jesus zu und dann plötzlich merkt er, ist ja gar nicht so richtig mein Platz hier, wo mache ich denn hier, ne? Und dann plötzlich, zack, ist er weg. Oder Jesus redet von seiner Kreuzigung, von seinem Leiden. Und Petrus ist derjenige, der aufgestanden hat, hier, ne, bevor hier irgendwas passiert, ne, ich stehe da, ich bin vor dir, ich halte zu dir und erstmal mich und dann können sie an dich dran. Und Jesus muss ihn echt auf eine harte Weise zurechtweisen. Und dann sehen wir diesen Petrus, der bei dem Hohepriester in dem Hof steht und dieses Verhör teilweise mitbekommt mit Jesus, was ihn echt zerbricht. Dann erleben wir den Petrus, der eigentlich seine anderen vier Freunde wieder dazu kriegt, zum Fischen zu gehen. Das ist eigentlich ein Zeichen von Resignation. Er ist wieder fischen gegangen. Er ist wieder zurück zum alten Leben eigentlich gegangen. Jesus ist tot. War vielleicht alles umsonst. Vielleicht haben wir jemanden aufgesessen, der uns einen erzählt hat. Komm, lass uns das vergessen, lass uns wieder fischen gehen. Da wissen wir, was wir tun, da haben wir unsere Erfahrung drin, lass uns wieder fischen gehen. Eigentlich ein Zeichen von Resignation. Und er zieht die anderen einfach auch mit. Er erlebt Einsamkeit und dann plötzlich erlebt er den auferstandenen Jesus. Und er ist überwältigt. Er ist, ne, derjenige, der wirklich vorangeht, ne? Und Jesus muss noch mal ein paar Mal mit ihm auch ein bisschen härter reden. Aber es ist wichtig für ihn. Und dann erleben wir plötzlich in der Apostelgeschichte gleich am Anfang einen Petrus, der total verändert war, der den Mut hatte, sich auf die Stufen vom Tempel zu stellen, den Mut hatte zu predigen, gefangen genommen zu werden, sich schlagen zu lassen, geschlagen werden und dann für Gott leben. Was muss in Petrus vorgegangen sein, als Jesus zu ihm gesagt hat, in Johannes 21, Vers 15 steht, hat, hast du mich lieber als diese mich haben? Petrus, hast du mich lieb? Ja, Herr, ich hab dich lieb. Jesus sagt wieder zu ihm, Petrus, hast du mich lieb? Ja, ich hab dich lieb. Was muss in Petrus vor sich gegangen sein, als Jesus ihn das gefragt hat? Dreimal hat er ihn gefragt. Letztes Mal, als er gefragt worden ist, beim dritten Mal, ob er den Jesus kennt, hat er gesagt, verdammt nochmal, ich kenne diesen Jesus nicht. Das war das letzte Mal, als er gefragt wurde, kennst du diesen Jesus? Jetzt steht ein ganz veränderter Petrus vor Jesus. Was sagt Jesus dann zu ihm? Weide meine Schafe. Würdest du jemanden, mit dem du solche Erfahrungen gemacht hast, sowas anvertrauen? Ich glaube nicht. Wir sind ja oft mit unseren menschlichen Gedanken dabei und denken, wenn, ne, ist der würdig, hat der Potenzial überhaupt zu leiten? Also das, was der hier in den letzten Zeit gebracht hat, in den 3 Jahren, war ja eigentlich nicht gerade das Beste, ne? Also eigentlich müsste man ja sagen, nach 3 Jahren Klassenziel nicht unbedingt erreicht, ne? Also kurz davor. Wir müssen noch ein bisschen daran arbeiten, hat ja Gott auch gemacht. Gott vertraut ihm da etwas an, was unwahrscheinlich wichtig ist. Und er wird eigentlich der Führer, der Leiter von den anderen Aposteln. Nicht, weil er jetzt im Nachhinein über Abendstudie nochmal Theologie studiert hat und Pharisäer geworden ist. Nee, nicht deswegen. Sondern weil Gott sein Herz sieht. Hast du mich lieb? Ja. Ich hab dich lieb. Und das ist das, was Gott eigentlich dir auch immer wieder sagt oder mir auch immer wieder sagt. Hast du mich lieb? Und manchmal fragt mich Gott das täglich. Ich brauche das dann. Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir, wenn wir in so einem Gericht stehen, wir haben Gott, Und wir können durch so eine Situation durchgehen, durch unseren Glauben. Wir wissen, dass eigentlich Gott zu uns steht und für uns da ist. Aber wenn das die Ungläubigen durchmachen, das ist doch furchtbar. Es muss doch brutal sein, ohne Jesus so eine Brutalität, so eine Härte durchzuerleben. Wir müssen echt für beten, dass Gott Menschen herausholt, dass Gott Menschen befreit, dass er uns benutzt, wirklich in dieser, wir sind in dieser Welt, um einfach auch Evangelium zu verkündigen. Das ist das, was die gemacht haben. Es gibt da, ich liebe ja China, ne? Also ich würde ja sofort wieder rausgehen, ne? Und die chinesische Regierung ist ja eine interessante Regierung. Also ich finde die immer, die Christen werden ja immer noch in China verfolgt und dann haben sie mal eine ganz gute Idee gehabt und haben dann ganz viele Christen, weil viele Christen eben auch höhere Positionen hatten, Intellektuelle waren, Lehrer und so waren, dann hat man sie einfach abgesägt, die durften dann ihren Beruf nicht mehr ausüben. Und evangelisieren durften sie ja sowieso nicht mehr. Und dann haben sie gedacht, wisst ihr was wir denn machen? Wir schicken einen großen Teil von denen ab in die Provinz, ganz hinten in die äußerste Ecke. Als Postboten. Haben sie von Haus zu Haus Evangelisation gemacht. Und die Regierung hat sich gewundert, dass die Leute sich bekehren. Ist doch toll. Jede Gelegenheit wahrnehmen. Gott tut was daraus aus den Situationen, die wir erleben. Gott tut einfach was daraus. Wenn du dich ihm hingibst, dann tut Gott auch was daraus. Vers 18, und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, so wird sich der Gottlose und Sünder, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Wenn wir mit Gott stehen, brauchen wir keine Angst zu haben, dass wir mit Not gerettet werden. Gott hat uns so lieb, dass er uns die Fülle gegeben hat. Und wir können aus der Fülle wirklich leben. Und es ist wirklich, ja, hart zu sehen, was mit dem Gottlosen passiert. Ich sehe das ja hier im Kaffeepott, wenn Menschen mal Schritte auf Jesus zugemacht haben und wirklich kein korrektes Leben vor Gott leben. Und wie du merkst, dass sie sich innerlich immer mehr und mehr distanzieren. Und sie distanzieren sich nicht nur, sondern sie gehen kaputt innerlich. Du merkst wirklich, wie Leute ja, zugrunde gehen. Und ich glaube, auch hier im neuen Land merkst du das auch immer wieder, wenn Leute sich bekehren, Gott hat ihnen Befreiung geschenkt und sie spielen mit Gott. Und das ist Erfahrung, die wir hier in der Gemeinde auch über die ganzen Jahre hin gemacht haben. Es wird schlimmer mit den Leuten. Es wird wirklich schlimmer mit den Leuten. Und das ist schade. Aber Gott reicht seine Hände immer wieder und sagt, komm, ich will dich zu mir ziehen. Darum sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm, dem treuen Schöpfer, anvertrauen und dabei das Gute tun. Ich habe da gesessen und habe erlebt, warum benutzt Petrus eigentlich hier dieses Wort Schöpfer? Ich habe dann mal in einer schlauen Auslegung gelesen, mehreren habe ich gelesen. Aber eine fand ich ganz interessant, was mich echt auch bewegt hat. Der sagte, als wir uns bekehrt haben, zu Gott gekommen sind, sind wir zu unserem Schöpfer zurückgekommen. Der Schöpfer, der uns geschaffen hat. Und dieser Schöpfer weiß ganz genau, was wir brauchen, weil wir sein Geschöpf sind. Das fand ich so toll. Das hat mir irgendwo auch innerlich Befreiung gebracht. Ich brauche mir keine Sorgen mehr zu machen über das, was passiert, weil mein Schöpfer ganz genau weiß, was ich brauche. Er weiß es hundertprozentig. Wenn jemand eine Maschine erfindet, dann ist er wahrscheinlich derjenige, der genau weiß, wo das Öl rein muss und genau weiß, wie es wieder in Gang kommt, weil er hat sie erfunden. Er kennt jedes kleine Rad, jede kleine Schraube, er kennt diese Maschine in- und auswendig. Er hat sie erfunden in seinen Gedanken, er hat sie aufgemalt, aufgezeichnet, er hat sie zusammengebaut. Das ist sein Geschöpf. Und wenn etwas damit kaputt ist und du damit nicht klarkommst und ihn holst, der wird innerhalb von Sekunden, wird er dir genau sagen, da und da daran liegt es, mach zwei Handgriffe und das Ding läuft wieder. Wenn wir irgendwas kaputt haben, dann gehen wir meistens erstmal zum Arzt, bevor wir anfangen zu beten. Ich mache das meistens so. Nein, nicht immer, aber meistens. Anstatt wirklich Gott zu vertrauen und zu sagen, Herr, du bist mein Schöpfer, du bist mein Herr, du bist mein Heiland, du bist mein Arzt, mach du mich gesund. Und das beinhaltet alle Bereiche eigentlich unseres Lebens. Wer sonst kann mich heilen? Keiner kann mich heilen. Kein Arzt kann mich heilen. Gott kann mich heilen. Und das ist die Tatsache. Und es werden immer nur an den Symptomen, die da sind, rumgedoktert und gemacht und getan, um den Ball flach zu halten. Aber so eine richtige, totale Heilung findest du selten. Es hat immer mit Angst zu tun. Immer irgendwie kommt das vielleicht doch wieder. Es kann wieder auftreten, es kann wieder da sein. Man hat mit Angst zu tun. Aber Gott, unser Schöpfer, bringt eine vollkommene Heilung. Er macht keine Fehler. Für ihn ist kein Ding zu schwer. Es geht um mein Vertrauen. Vertraue ich da auf Gott oder bin ich eher jemand, der da auf mich vertraut? Wisst ihr, Jesus hat sich gedemütigt. Ich finde diese Stelle der Fußwaschung so wahnsinnig tief. Was hat Jesus gemacht? Jesus hat sich eine Schürze umgebunden. Und die Schürze ist das Zeichen damals gewesen für einen Sklaven. Wer hatte die Aufgabe, die Füße zu waschen in der damaligen Zeit? Ein Sklave. Der hatte die Aufgabe, die Füße zu waschen von den Leuten, die ins Haus kamen, weil sie damals viel barfuß gelaufen sind. Und Jesus hat sich zum Sklaven gemacht. Für seine Jünger. Er hat sich auf die gleiche Stufe mit ihnen gestellt. Und hat gesagt, ich bin nicht viel mehr als ihr. Ich bin gekommen, um zu dienen. Und das ist das, was Gott eigentlich von uns möchte. Und das hat auch überwältigt in vielerlei Hinsicht. Diese Liebe, diese Beziehung, dieses Dienen von den Menschen hat viel mehr überzeugt ihre Verfolger als alles Reden. Es ist schade eigentlich, dass es das heute nicht mehr geht. In meiner Jugend, als ich noch jung war, ist ja schon lange her, ich habe immer gerne viele Lebensberichte gelesen, Biografien gelesen. Ich mache das heute auch noch unwahrscheinlich gerne. Gerade die Alten von unseren Urvätern des Glaubens. Es macht Spaß, das zu lesen, zu sehen, wie die wirklich gewachsen sind in Gott, wie Gott sie herauskommt, wie sie standen. Das war echt wunderbar. Früher gab es viele, ich weiß gar nicht, wir haben nicht mehr so viele hier, früher gab es viele Geschichten über Märtyrer, gerade in der Zeit, als Russland zugewesen ist, als diese ganze Verfolgung der Geschwister in Russland gewesen ist, gab es viele Berichte über Geschwister, die ihren Glauben gestanden haben. Und ich habe das geliebt, zu lesen, dass Menschen sich bekehrt haben in den Lagern. Die Aufseher haben sich bekehrt, weil sie gesehen haben, wie die Christen leben, unter Druck, unter Verfolgung, unter Folter, wie sie reagiert haben. Watchman Nee, viele Leute haben ihn erlebt und er ist ein Zeugnis gewesen. Und ich denke, ihr wisst, wie er gestorben ist. Ne? Man hat ihm jeden Tag einen Zentimeter von seiner Hand abgehauen, bis er gestorben ist. Und man hätte ihn freigelassen, und man hat ihm immer gesagt, wenn du jetzt sagst, du sprichst gegen Gott, du entsagst Jesus, du wirst sofort freigelassen. Und er hat es nicht getan. Und er hat seine Peiniger gesegnet. Das ist Stärke. Das ist das, was Gott tut in deinem Leben, wenn du ihm vertraust. Gott sei Dank sind wir nicht in der Situation. Gott sei Dank. Aber das ist die Stärke, die Gott dir gibt, um durch die Situation hindurchzugehen, wenn du dich ihm auslieferst. Es ist kein Spiel, mit Jesus zu gehen. Es ist eine Ernsthaftigkeit. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir diesem Druck in dieser heutigen Gesellschaft in dem Sinn gar nicht so ausgesetzt sind. Es ist alles so ein Mixmax, ne, den wir heutzutage hier haben. Jeder nennt sich Christ und alles ist ja wunderbar. Und solange wie du tolerant bist und solange wie du nicht aufmuckst und nicht sagst, ist alles wunderbar, kannst du deinen Glauben so leben, wie du willst. Aber wehe, du vertrittst deine Meinung öffentlich und klar, dann wirst du Probleme bekommen. Und das ist ja hier auch der Fall gewesen. Jetzt fängt Petrus hier etwas an zu machen, was ihm sehr wichtig war. Er zeigt eigentlich die Struktur und die Leiterschaft der Gemeinde von damals auf. Wir können mit vielen Dingen, die hier passieren, die Petrus hier anbringt, oftmals nicht, kommen wir nicht so klar. Wir haben durch unsere Vergangenheit, eigentlich gar nicht durch unsere Vergangenheit, muss man nicht sagen, stimmt gar nicht. Ein Autoritätsproblem haben wir nicht aufgrund unserer Vergangenheit. Ein Autoritätsproblem haben wir aufgrund unserer Menschlichkeit. Wir mögen nicht, dass irgendjemand über uns herrscht. Das ist das Problem, was wir haben. Und wenn Menschen als Autorität eingesetzt werden, dann ist es oft schwierig für diese Person und auch für uns, mit dieser Autorität dieser Person klarzukommen. Ich fand es immer interessant. Also ich war ja 3 Jahre in Hongkong. Und wenn da ein Verkehrsunfall war, dann habe ich mir gerne zugeguckt. Das war immer sehr spannend, weil die Chinesen, ich meine, die sprechen ja Kantonesisch und wenn die so reden, das ist wie so ein Singsang, ne? Du bist dann, ne? Und dann machen die sich unwahrscheinlich an, ne? Crash, die springen aus dem Auto raus, die schreien sich da an und sind am Toben oder machen am Tun und es ist dann nichts, ja, toll, hier geht's gleich los, wie im Kung-Fu-Film, ne? Zack, zack, nein, nein, so nicht. Und dann kommt was ganz Interessantes, nämlich die Polizei. Die Polizei kommt. Und hier ist ja meistens so, sofern die Polizei auftaucht, wird es plötzlich ruhig. Ne? Da wird ja erstmal die Schuldfrage geklärt. Ne? Erstmal wird aufgenommen und gemacht und getan. Wisst ihr, was da passiert? Die beiden, die sich so gestritten haben, gehen plötzlich gegen die Polizei. Und der Polizist weiß überhaupt nicht, was mit dem passiert. Sie sind plötzlich beide eins und brüllen die Polizei da in Schutt und Asche. Und es ist manchmal so interessant, die Polizisten, die kommen dann meistens zu viert oder zu fünft, weil sie alleine überhaupt nicht mehr klarkommen. Und ich dachte, das ist interessant. Das ist ein Autoritätsproblem. Sie anerkennen keine Autorität. Und das ist in der Zwischenzeit ein Problem unserer Gesellschaft geworden. Wir anerkennen keine Autorität. Wir machen es eigentlich so, wie wir wollen. Solange wie das im Rahmen bleibt und nicht auffällt, ist das ja alles okay. Und was wir machen ist, wir bauen eigentlich alle unsere kleinen Königreiche so für uns alleine und sind so oftmals wie, ne, zerstöre meine Kreise nicht. Ne? Also bleib ganz friedlich draußen. Was ich hier hinter meiner Butze mache, geht dich überhaupt nichts an. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christis, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichen Gewinnen strebt, sondern mit Hingabe. Um eine Herde zu leiten, muss ich Autorität haben. Die Herde muss wissen, wer ich bin. Es gibt 2 Arten von Autorität, die ich ausüben kann. Es ist einmal diese Autorität, die in Tyrannei ausartet, wo ich wirklich Druck mache, was wir ja gerade in extremen Ländern erleben. Ne? Wenn wir nach Nordkorea gucken, die Leute hungern und gehen da kaputt und sterben und der Typ, der sitzt da und lässt sich da verherrlichen. Das ist eine Autorität, die ja aussieht, die ganz schön furchtbar ist. Aber diese Autorität, und das ist ja auch, ne, worauf haben denn die Jünger damals gewartet? Sie haben auf den Messias gewartet. Auf wen haben sie gewartet? Eigentlich auf jemanden, der kommt und die Römer, ne, verjagt. Auf den haben sie eigentlich gewartet. Wer kam denn da? Also für Leute, die darauf gewartet haben, die haben gedacht, da kommt ein Schlaffi, ne? Der immer schöne Reden schwingt. Na gut, ab und zu heilt er auch mal ein paar Kranke. Ein paar Besessene macht er auch frei. Aber was macht er gegen die Römer? Nichts. Null. Sagt nichts mehr was. Nichts gegen die Römer. Nichts. Das ist doch nicht der Messias. Das kann er doch nicht sein. Das ist der Befreier? Später, wenn sie Jesus annehmen, erfahren sie eigentlich, was für eine Autorität Jesus hat. Und für uns, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, also ich bin geprägt eben durch die katholische Kirche und für mich war Jesus eigentlich nur ein Schlaffi. Ne? Ich habe gedacht, wenn ich mir angucke hier, diese ganzen Typen hier in der katholischen Kirche laufen da in Kleider durch die Gegend, müssen sowieso schwulen bis zum Gehtnicht mehr sein. Diesen Weihrauch da sonntags, den konntest du auch nicht mehr ab. Ne? Und dann habe ich mich immer darüber geärgert, nachdem ich zur Kommunion gegangen bin, dass ich nur die Hostie gekriegt habe, wo ich immer gekratzt habe und nicht mal den Wein. Also für mich war die Kirche nichts. Und als mir jemand was von Jesus erzählt hat, das erste Mal, da habe ich gedacht, hör mir auf mit Jesus. Nee, will ich gar nicht hören. Also, was ich da erfahren habe mit Jesus, will ich gar nicht hören. Aber als ich angefangen habe zu beten und als ich diesen Jesus erfahren habe in meinem Leben als Herrn und Heiland und als Autorität in meinem Leben, war mein Bild von Jesus ganz anders. Ich wusste, dass er Autorität in meinem Leben hat. Aber ich wusste, dass er diese Autorität nie missbrauchen würde. Nie. Und das ist der Unterschied zu den weltlichen Herrschern. Gott wird seine Autorität in deinem Leben nie missbrauchen. Du brauchst keine Angst zu haben. Gott wird dich nie überfordern. Und wenn Gott das tut, dann sind wir als Älteste eigentlich auch aufgerufen, genauso zu handeln. Wir sollen nicht die Hirten sein, die hinter der Herde hergehen mit der Peitsche und sie treiben, sondern wir sollen die Hirten sein, die vorne weggehen, in Sanftmut und ihnen den Weg eigentlich bereiten. Das ist die Aufgabe eines Ältesten. Das ist die Aufgabe, die Gott eigentlich den Ältesten gegeben hat. Und so einem Ältesten oder so einem Leiter kann ich mich unterordnen, weil ich weiß, er liebt Jesus. Und er würde nie etwas tun, was gegen Jesus ist. Würde er nie machen. Aber viele Probleme entstehen daraus, dass Reibereien passieren, weil man merkt, na, so ganz Vertrauen, na, der ist noch ein bisschen jung und wer weiß, ob das alles richtig ist, was der so macht und so sagt. Das sind wir Menschen. Und wenn wir was bewegen wollen, dann braucht es eine Einheit. Überleg doch mal, ne, im Kampf. Ich meine, es ist ja, gibt ja auch so ein gutes Bild, finde ich immer wieder gut, dieses Bild. Ich weiß nicht, ob ihr mal Braveheart gesehen habt, den Film. Fand ich ganz gut. Die Briten kommen da an, ne? So, die Engländer kommen da an und haben dann so eine Horde von Iren mitgebracht, ne? Weil sie so gegen die Schotten kämpfen sollen, ne? Und stellen sich da alle so bereit auf, so zum Kämpfen, und plötzlich mitten in der Schlacht, kurz vor der Schlacht, vereinigen sich die Iren und die Schotten und die Engländer sehen plötzlich ganz blöd aus. Das ist das, was Gott eigentlich tut. Er vereinigt uns gegen unsere Feinde. Und wir ziehen nicht gemeinsam gegen unsere Geschwister an, sondern wir stehen als Einheit da. Es wäre verrückt, wenn wir plötzlich anfangen würden, in einer Truppe auf unsere Generäle einzuschlagen. Das würde man im Kriegszustand nie tun. Und ich denke, das ist ein Punkt, den wir nie vergessen sollten. Wir sind in dieser Welt in einem Kriegszustand. Wir haben keinen Frieden. Vielleicht, ne, ist es auch interessant, dass Deutschland hat bis heute noch keinen Friedensvertrag. Wir haben immer noch einen Waffenstillstandsvertrag. Wir leben eigentlich gar nicht in Frieden, aber wir leben so, als wenn wir im Frieden wären. Das ist ganz interessant. Ich habe das neulich nochmal nachgelesen. Wir haben keinen Friedensvertrag. Es ist eigentlich kein Friedensvertrag geschlossen. Wir haben einen Waffenstillstandsvertrag. Aber wir leben so, als wenn wir im Frieden wären. Und so leben wir Christen nämlich auch. Aber wir leben nicht in Frieden. Und hier sehen wir eigentlich an dieser Verfolgung, dass es da jemanden gibt, und das sagt Paulus auch später, Petrus auch später, dass es da jemanden gibt, der Interesse hat, dass wir nicht ans Ziel kommen. Der Interesse hat, dass wir uns entzweien. Der Interesse hat, dass Zwietracht gesät wird. Der sich darin freut, wenn wir Christen uns untereinander streiten und fertig machen. Am schönsten ist es dann, wenn es auch noch in der Familie ist. Das ist noch am besten. Das macht ihm noch am meisten Spaß. Da lacht er darüber, da freut er sich. Was passiert aber? Gott ruft uns auf, uns zu Gott zu stellen. Gott ruft uns auf, voll mit Jesus zu gehen. Gott ruft uns auf, festzuhalten an dem Herrn der Herren. Und Gott gibt den Ältesten den Auftrag, seine Herde zu weiden. Wem gehört die Herde? Nicht den Ältesten. Gott gehört die Herde. Und wir sind nur die Unterhirten, die Gott gegenüber Rechenschaft für jeden Schritt, den wir machen, ablegen müssen. Gott fordert von mir als Ältesten Rechenschaft für das, was ich tue. Es gibt ja diese Stelle, wer ein Ältestenamt begehrt, ein Aufsichtsamt begehrt, begehrt ein gutes Werk. Das kann man so und kann man so sehen. Ältester zu sein bedeutet nicht nur immer im Rampenlicht zu stehen. Es ist manchmal eine harte Arbeit und du wirst dich verausgaben. Du musst ermahnen, du musst trösten, musst Mitgefühl haben, musst oftmals eine Meile weitergehen als der andere. Und oft ist die Situation da, dass du denkst, ich kann nicht mehr und ich gebe auf. Aber wir sind nicht von Menschen berufen, sondern Gott hat uns berufen in die Stelle, in der wir sind. Ich bin nicht zu Peter gegangen und habe gesagt, hallo Peter, ihr, ne, du kennst mich ja jetzt so lange, ich würde gerne Ältester werden. Ne? Und auch Jörg ist nicht gekommen und hat gesagt, hier Leute, ich bin doch so ein wunderbarer Typ, ich bin werde demnächst Lehrer und ne, wahrscheinlich kann ich auch gut lehren, wollt ihr mich zum Ältesten machen? Oberstudienrat. Gott tut das. Und das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Was dahinter steht, ist die Autorität Gottes. Gott sieht die Fähigkeit, die in der Person drin ist, nimmt sie heraus und bildet sie aus. Ne? Dann hast du so Leute, die Erzieher sind, ne? Dann hast du Leute, die Lehrer sind, ne? Dann hast du Leute, die Altenpfleger sind und auch gerade so eben durchgekommen sind in ihrem Leben. Ne? Dann hast du den kaputten Schotten und so. Gott hat berufen, nicht wir. Und ich meine, wenn man reinguckt, in diese Gemeinde hineinguckt, dann sieht man eigentlich nur Wunder. Wenn ich so in die Gemeinde hineingucke, und ich meine, ich kenne viele Leute schon über ganz viele Jahre, dann sehe ich Wunder. Wunder Gottes, wie Gott aus Menschen etwas gemacht hat, für die keiner mehr einen Pfifferling hätte gegeben. Keiner mehr. Wie Gott sie aufgebaut hat, erneuert hat, zu Familien gemacht. Kinder sind daraus entstanden, gesegnete Kinder. Das ist echt was Wunderbares, wenn man das sieht. Wisst ihr, wenn wir, unser Gedanke war ja damals, als wir angefangen haben, in der Teestube, alle Leute kommen in die Teestube, bekehren sich da und gehen dann in Gemeinden und ne und kommen dann als Gesandter von der Gemeinde wieder in der Teestube und die Leute, ne? Aber die Gemeinden haben uns nicht akzeptiert. Ich weiß noch mit meinem Freund Jürgen Ehlers, mit dem ich bekehrt habe. Jürgen Ehlers hatte lange blonde Haare, ne? Und dann hat er immer so einen Flickenmantel angehabt, so einen Kunstfellmantel, der total geflickt war und so. Ne? Und ich hatte immer meine Pudelmütze auf und hatte auch längere Haare. Und wir hatten dann mal gedacht, sonntags morgens sind wir mal früher aufgewacht, ne? Das passierte bei uns manchmal. Dann dachten wir so, jetzt gehen wir mal in die Gemeinde. Und dann haben wir gedacht, naja, gehen wir mal in die Gemeinde. Die nächste Gemeinde, die um die Ecke war, eine freie Gemeinde, sind in die Gemeinde gegangen, haben uns gefreut, ne, jetzt in die Gemeinde zu gehen. Erstmal hat uns der Typ, der in der Tür stand, mit Ach und Krach reingelassen. Das war ihm nicht unbedingt eine Freude, dass wir kamen. Das sahen wir an seinem Gesichtsausdruck. Und dann setzten wir uns in einer Reihe und wir sind immer in dieser Gemeinde eigentlich sonnabendsabend zur Evangelisation gewesen. Da kamen wir dann immer mit allen Leuten aus der Teestube in den Autos verteilt, fuhren wir dann dahin und haben uns dann da reingesetzt. Ne? Und dann kamen wir mal sonntags morgens an, ne? Und wir setzten uns dann in die Reihe und neben uns saßen so 5, 6, 7, 8 Leute und wir sagten dann, ne, so morgen und so, setzten uns da rein. Plötzlich stand die ganze Reihe auf und ging 3 Reihen nach vorne. Wir saßen ganz alleine da. Und ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Gott hat mich ausgewählt, nicht die Menschen. Gott hat Ja zu mir gesagt, nicht die Menschen. Und Gott hat das aus mir gemacht, was ich heute bin, nicht die Menschen. Und das ist wichtig zu sehen und es geht hier immer wieder, wie weit ordne ich mich Gott unter? Das ist der Punkt dabei. Älteste Pastoren, Bischöfe sind eigentlich nur ausführende Organe, die Gott benutzt in unserem Leben, manchmal als Reibungspunkt, ne? Manchmal, um uns zu trösten, in allen Schattierungen. Aber Gott ist derjenige, der dahinter steht. Und das muss ich lernen und das muss ich sehen. Und wenn ich das nicht sehe, habe ich echt ein dickes Problem. Jetzt ist 9. Mach's nächstes Mal. Ich darf das nächste Mal. Kann ich ja weitermachen. Vater, wir wollen dir danken dafür, dass du uns lieb hast, Herr. Und dass du wirklich aus uns das gemacht hast, was wir sind, Herr. Es ist keine Frau gewesen, es ist nicht keine Auswirkung von irgendwo außerhalb gewesen, keine Band oder irgendwas anderes. Du hast aus uns Menschen zu deiner Freude gemacht. Und egal, wie wir uns fühlen, du hast Ja zu uns gesagt. Egal, wie wir aussehen, egal, wo wir herkommen, egal, ja, du hast Ja zu uns gesagt und du hast vollkommen Ja zu uns gesagt. Und du holst uns heraus, du stellst uns ans Licht, du erneuerst uns, du gibst uns Frieden und Freude in dir und wir können festhalten in dir. Und ich möchte dich bitten, dass du uns einfach segnest, Herr. Danke dafür, Herr. Amen.